Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Wir haben es gerade gehört. Es ist Arbeit, eine solche Bibelwoche mitzumachen. Und eigentlich hätten wir ja möglichst viele Bleistifte von Notizblöcke mitbringen können, um uns einige Notizen machen zu können. Es ist wahr, die Stoßkraft der Irrlehrer besteht darin, dass ihre Mitglieder geschult sind, getrimmt, wirklich von der Lehre her. Und das ist so wichtig. Und das ist einfach bei uns oft vernachlässigt worden. Darum fällt es uns oft so schwer, auch etwas Lehrhaftes zu hören. Ich bitte, dass wir zum Eingangsgebet aufstehen. Danke, Herr Jesus, auch für diesen Tag, für all deine Treue und für dein Hindurchtragen, für all deine Liebe. Wir sind nun hier vor deinem Angesicht, um zu hören und um zu lernen. Und du willst uns genau das geben, was wir brauchen. Danke dafür. Gib uns doch körperliche Kraft. Schenk Konzentration, dass wir hören können. Erleuchte unseren Geist, dass wir verstehen und begreifen können, dass wir feste und gewisse Tritte tun können. Wir danken dir, du baust deine Gemeinde, mit dir haben wir es zu tun und dein sind wir für Zeit und Ewigkeit. Wir bitten dich, segne dein Wort auch, wo es heute Abend verkündigt wird, allenthalben. Lass auch heute dein Reich gebaut werden. Amen. Auch heute Abend lese ich aus 2. Korinther 11, von Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt einem einzigen Manne, dass ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken verkehrt werden, hinweg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein ander Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr das recht gern. Da schreibt Paulus an Gottes Kinder, an die Gemeinde in Korinth. Sie hatten sich bekehrt zu dem einen lebendigen Herrn. Sie waren wiedergeboren durch den Heiligen Geist und waren Gottes Kinder. Sie standen im Glauben. Und ihnen sagt er von dieser großen Gefahr, nachdem man also gläubig geworden ist, kann man einen anderen Jesus annehmen, einen anderen Geist empfangen und ein anderes Evangelium annehmen. Das ist wichtig. Auch Christen können also einen anderen Jesus anbeten, einen anderen Geist empfangen, den sie von Anfang nicht empfangen hatten. Kann das denn sein, dass nun in einem Menschen zwei Geister sind, der Heilige Geist und ein anderer Geist, dass man zwei Herren hat, den einen Herrn Jesus Christus und einen anderen Jesus? Wir können nur bei dem Worte Gottes bleiben. Wir sehen, die Möglichkeit besteht. Und darin liegt die Gefahr, dass wir nun erkennen, welcher Jesus ist der, den der Vater gesandt hat? Der Jesus der Bibel? Und wer ist der andere Jesus, der sich stellt als Jesus? Er ist natürlich nicht Jesus. Er tut nur so, als ob. Denn Paulus schreibt, dass auch Satan sich verstellt in einen Engel des Lichtes. Wenn nun Menschen von der Einfalt Christus gegenüber abgelenkt werden, zu einem anderen Jesus hin und von einem anderen Geist geleitet werden, dann ist das eine gefährliche Sache. Dann kann es also sein, dass sie sagen Jesus, dass sie sagen Herr Jesus und reden den anderen an. Ich will Ihnen das einmal an einem Beispiel klar machen. In einer Pfingstgemeinde wird irgendeine Botschaft gesagt mit der Formulierung, so spricht der Herr meine Kinder. Eine direkte Anrede an die Gemeinde. Oder einer sieht mit einem in einer Vision Jesus und sieht ihn als Engel, sieht ihn als einen Hirten, als König, als Lamm. Ich habe Menschen erlebt, die sahen ihn am Kreuz, sahen in der Dornenkrone, die Wundmale in den Händen und dann schilderten sie ihn und dann sahen sie, wie diese Gestalt spricht. Und durch sie spricht es nun, meine Kinder, seht die Zeichen meiner Liebe. Was hat es mich gekostet, euch zu erlösen? Welch eine Liebe habe ich zu euch in dieser Art weiter? Dann kommt der Aufruf, dankt mir dafür, übergebt euer Leben mir, preist mich und betet mich an. So spricht der Herr. Die Reaktion darüber ist gewaltig. Wisst ihr, der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Aber uns genügt das oft gar nicht. Wir baseln, entschuldigt den Ausdruck, so in unsere Versammlungen hinein, wie man in ein Theater hineingeht, zu einer anderen Unterhaltungsstätte und sind uns dessen gar nicht bewusst, dass wir in einer erlauchten Umgebung sind, dass dort, wo Gottes Kinder sich versammeln, der Vater ist, der Sohn, der Heilige Geist und eine Festversammlung von vielen tausend Engeln. Nur wir sehen das nicht. Und weil wir das nicht sehen, nehmen wir das nicht wahr, nicht zu Herzen und tun so, naja, wie wir einfach mal so oft in den Gottesdienst hineingehen. Wenn dann aber einer sagt, ich sehe den Heiland, und nun spricht er zu uns, oh, da holt man tief Luft, da hält man die Luft an, dann kommt einem so ein ganz heiliges und ehrfürchtiges Gefühl. Jetzt ist er gegenwärtig. Wir brauchen ihn nicht zu sehen. Wir werden ihn nicht mehr sehen mit unseren leiblichen Augen, bis er wiederkommt und zu sich zu holen. Aber doch ist er gegenwärtig. Darum, wenn nun einer eine solche Vision hat, dann ist das ein anderer Jesus, den er sieht, ein Satansengel. Und auf die Reaktion einer solchen Botschaft hin fängt die ganze Gemeinde an zu beten, zu loben, sich zu beugen, je nachdem, wie gerade die Botschaft verlief. Und alle beten den an, der gerade geredet hat, der sich gerade kundgetan hat. Das ist aber nicht der Herr Jesus Christus, das ist der andere Jesus. Und das ist das Erschütternde, dass in solchen Pfingstgemeinden den Gläubigen unbewusst eine Anbetung Satans stattfindet. Man sagt Jesus, man sagt Herr Jesus, aber betet den an, der sich gerade kundgetan hat. Das ist der andere Jesus. Merkt ihr, wie ernst die ganze Geschichte ist? Mir wurde das einmal so bewusst, als Israel in der Wüste ist und verlangt nun von Aaron, er soll dem Volke Götter machen, die vor ihnen hergehen. Aaron macht dann das goldene Stierbild. Das Volk jubelt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten geführt haben. Und dann lässt Aaron ausrufen, morgen ist des Herrn Fest. Das heißt, morgen ist Jahwehs Fest. Und am anderen Morgen beteten sie an, huldigten dem Stierbild, brachten Opfer dar. Sie nannten das Stierbild Yahweh. Sie wollten nicht weg von Yahweh. Aber sie beteten das Stierbild an. mit dem Namen Yahweh. Das war ein anderer Gott. Und darum wollte Gott sie verwerfen. So ist die Gefahr, dass man Jesus sagt und den anderen anspricht. Darum wollen wir auch, was wir in dieser Woche hören, so ganz ernst nehmen, damit wir nicht irgendwie in eine solche falsche Linie hineinkommen. Dann lese ich noch einmal aus dem 1. Korinther, Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Wir werden morgen noch ganz ausführlich gerade über diese Verse sprechen. Die Liebe höret nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Wir sind sehr dankbar für die Prophezeiungen des Paulus. Was er für eine kurze Zeit voraussagte, zum Beispiel Apostelgeschichte 20, 29 bis 30, dass aus der Schar der Bischöfe in Ephesus einmal gräuliche Wölfe kommen würden und der Herde nicht verschonen würden, das traf ein. Und was er für die Zukunft voraussagte, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4, 13, oder 5, Vers 3, 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12, alle diese Zukunftsprophezeiungen des Paulus, das wird eintreffen. Verstehen Sie mich hinten alle? Und doch sind seine Voraussagen nur ein Teil dessen, was Gott seiner Gemeinde betreffend der letzten Zeit mitteilen wollte. So offenbarte er durch seinen Geist wieder etwas anderes dem Petrus und dem Johannes. Wir denken nur daran, dass Petrus etwas von der Atomzertrümmerung sagte, dass einmal die Elemente zerbersten werden, zerschmelzen werden mit großem Krachen und großer Hitze. Woher wusste er das? Das sind alles Offenbarungen durch den Heiligen Geist. Alle diese Prophezeiungen sind an sich richtig, doch jede für sich nur ein Teil der Gesamtoffenbarung. Alle zusammen ergeben das Vollkommene, das Ganze, was Gott seiner Gemeinde sagen wollte. Nun brauchen wir keine weitere Voraussagung mehr. Zeit und Stunde wird uns nicht gesagt. Aber die kommenden Ereignisse sind uns mit ausreichender Deutlichkeit gesagt. Wenn jetzt noch einer eine Weissagung, eine Vision über die kommenden Zeiten hat, dann dürfen wir sagen, das ist nicht der Heilige Geist. Was wir wissen müssen, haben wir in dem Worte. Ich erinnere an David Wilkerson, der hatte auch eine neue Vision bekommen über die Endzeit, hat sie veröffentlicht. Und wenn man das einmal liest, da steht manches drin, was auch in der Bibel drin steht. Viele steht da drin, was so verschwommen ist und verdreht ist, dass man sagt, wie kann ein natürlicher, vernünftiger Mensch so etwas nur glauben. Aber das Erschütternde ist, er sagt, derselbe Geist, der mir diese Vision eingegeben hat, ist der Geist, der mich zum ersten Mal nach New York geführt hat, durch das dann diese Arbeit anfing. Wir müssen sagen, das ist nicht der Heilige Geist. Was wir wissen müssen, das haben wir im Worte Gottes. Nun besteht Prophetie aber nicht nur in der Voraussage kommender Ereignisse. In der Prophetie offenbart Gott durch seinen Geist Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges und was Gott in seinem Herzen für Gedanken und Empfindungen hat. Wir finden im Alten Testament, wie Propheten Gottes einzelnen Menschen und auch Gruppen begangene Sünden ansagten. Im Neuen Testament finden wir so etwas in der Apostelgeschichte 5, wo Petrus dem Ananias und der Saphira sagten, was sie getan hatten. Und als Möglichkeit einer solchen Sündenoffenbarung finden wir auch in 1. Korinther 14, 24 bis 25, wenn nun die ganze Gemeinde weissagt und ein Laie oder ein Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt werden, das Verborgene seines Herzens wird offenbar werden, so wird er auf sein Angesicht fallen und bekennen, Gott ist in eurer Mitte. Das ist in der Möglichkeitsform geschrieben. Wenn, wir finden nirgends in der Bibel, ob dass das einmal eingetroffen wäre. Ich habe selber solche Dienste erlebt und von anderen gehört, durch die Sünden der Einzelnen aufgedeckt wurden, oft bis in die Kindheit zurück. Und es geschah durch einen falschen Geist. Es gibt eine Bewegung, die nennt sich Spätregenmission, mit dem Ursprung in Südafrika. Diese Spätregenmission hat auch hier in Deutschland einzelne Glaubenshäuser, in Nammen bei Minden, Wallstein, in Württemberg, Apeldoorn in Holland und ich weiß nicht wo noch mehr. In diesen Glaubenshäusern wird dieser prophetische Dienst ausgeführt. Ich bin selber in Apeldoorn gewesen und habe das erlebt. Ich kann nur ganz kurz sagen, wir mussten uns auf die Erde niederlegen, mit dem Angesicht zur Erde und für uns beten. Und dann kamen zwei Propheten herein, das waren Südafrikaner, die legten sich auch auf die Erde und fingen an, immer auf der Erde hin und her zu rollen. Und während sie dann so hin und her rollten, dann schlugen sie so immer mit Händen und Füßen auf der Erde, das war so ein richtiges Getöse. Und am Ende, wenn sie liegen blieben, noch einmal mit Wumm, Wumm. Und so rollten sie hin und her. Uns wurde gesagt, wir durften nicht aufschauen. Aber als ich das Getöse hörte, da warte ich erst und schaute doch hin. Und dann sah ich, wie sie hin und her rollten. Und dabei zischten sie ganz scharf, ne, hin und her. Sie begründen das damit, das wäre ein Ringen im Geist, ein Kämpfen gegen den Teufel. Dann kam der Leiter des Glaubenshauses und drückte meinen Kopf nach unten, damit ich nicht mehr aufgucken konnte. Nun, ich habe das aber gesehen. Nach einiger Zeit fingen dann die Propheten an, einer nach dem anderen in Südafrikanisch mit lauter Donnerstimme zu reden. Wir verstanden das natürlich nicht. Es wurde auf Tonband aufgenommen und uns später vorgelesen. Und als ich dann hereinkam zu dem, der mir das vorlas, da wird man erstmal mit dem Blut Jesu besprengt. Man könnte noch manches über das Blut Jesu sagen, in welch einer Art das Blut Jesu heutzutage missbraucht wird. Man benutzt das Blut Jesu förmlich wie ein Zaubermittel. Man denkt, indem man so das Blut Jesu besprengt über Menschen, dann könnten die Teufel nicht mehr bleiben oder müssten ausfahren. Das Blut Jesu ist nicht da, um uns vor Teufeln zu schützen. Das Blut Jesu ist da, um unser Gewissen zu reinigen, um unsere Schuld auszulöschen, um uns vor Gott zu decken. Wir brauchen nicht mal zu beten, Herr, bedecke mich mit deinem teuren Blute. Wir sind alle Zeit unter der Bedeckung des Blutes Jesu. Sonst könnten wir uns gar nicht Gott nahen. Er müsste uns verzehren in seiner Heiligkeit. Wir sind unter der Bedeckung des Blutes Jesu. Und dann wurde mir also vorgelesen, was ich für Sünden getan hätte. Vorher fragte ich die anderen, die schon herausgekommen waren, und sie bestätigten, bis in die Kindheit zurück wurden alle die Sünden offenbart, die man noch nicht vor Gott und Menschen bekannt und bereinigt hatte. Der erste Satz, der mir gesagt worden war, du bist ein halsstarriger Mensch und stammst aus einem halsstarrigen Geschlecht. Bitte, vielleicht verzeihen Sie mir, wenn ich gleich daran dachte, aha, weil ich hochgeguckt hatte, war ich vielleicht so halsstarrig. Und dann ging es weiter. Dann wurden mir so gräuliche Dinge gesagt. Die kann man kaum aussprechen. Ich hätte mit Schweinen Unzucht getrieben. Ich hätte gemordet. Und gräuliche Dinge wurden mir gesagt. Und nachdem ich dachte, das stimmt doch nicht. Das ist vielleicht ein anderer, für den das gilt. Nein, das galt für mich. Und als ich warte, Widerspruch zu erheben, da wurde gleich gesagt, ja, bei uns war schon einmal einer,
Der hat auch nicht angenommen, was der Heilige Geist gesagt hat, und das kurze Zeit später gestorben. Da bekommt man natürlich einen Schrecken. Das habe ich aber noch nicht getan. Und so ging es weiter. Und ich muss sagen, ich kann Gott nur danken, dass er mir ausgerechnet eine solche schreckliche Botschaft gegeben hat. Wenn das bei mir auch gestimmt hätte, ich wäre mit vollen Segeln auch in diese Bewegung hineingeraten. Ich war damals noch so ganz offen für alles, was nur sonderlich ist, was nur außerordentlich ist, was nur gewaltig ist, was nur besonders heilig erscheint. Und so könnte ich Ihnen noch manche Beispiele erzählen, wo innerhalb von Versammlungen im öffentlichen oder auch im seelsorgerlichen Gespräch durch Gabendienst konkrete Sünden aufgedeckt werden, der Betreffenden, manchmal sogar konkrete Sünden der Vorfahren. Wir finden wohl in der Bibel, dass sich die Heiligen des Alten Testamentes gebeugt haben unter die Schuld ihrer Vorfahren. Dass die Vorfahren Götzendienst getrieben haben, Gott ungehorsam gewesen sind. Wir finden aber nirgends, dass dort ganz konkrete Sünden einzelner Vorfahren durch Gabendienste aufgedeckt wurden. Wir müssen also sagen, wo das heute irgendwo passiert, dass Sünden der Vorfahren aufgedeckt werden durch Gabendienst, das ist ein Spiritistengeist, ein falscher Geist. Warum ist das so? Warum werden heute die Sünden durch den Gabendienst nicht mehr aufgedeckt? Die beiden oben angeführten neutestamentlichen Beispiele fanden statt, oder beziehungsweise wurden angedeutet, als es das Neue Testament und damit die ganze Bibel noch nicht gab. Weder Lukas noch Paulus noch ein anderer Schreiber des Neuen Testamentes ahnten, dass ihre Schriften einmal Bestandteile der Heiligen Schrift werden würde. Aber in der Bibel gibt es jetzt genug Kataloge, in denen alle Arten von Sünden aufgeführt werden. Und der Heilige Geist, der die Bibel eingab, überführt nun jeden, der sie liest oder in der Predigt hört, in seinem Herzen und Gewissen von seinen Sünden. Wenn wir die Bibel lesen, das Wort Gottes hören, dann überführt der Geist Gottes uns, unserer Sünden. Und das geschieht fortwährend. Nun bedarf es also keiner besonderen Geisteskundgebung mehr, um von Sünde überführt zu werden. Wo solche Überführungen durch den Geist in Anführungsstrichen erfolgen, bemächtigt sich der Menschen natürlich eine gewisse Furcht. Das erscheint so heilig. Ich habe das erlebt. Wenn es in einer solchen Versammlung Gabenträger gibt, und irgendeiner betet in einer Gebetsgemeinschaft, dann hat einer der Anwesenden eine Vision über die betreffende Person, die gerade betete, eine Botschaft. Und da wird der Beter getadelt, wenn in seiner Vergangenheit, vielleicht auch in seiner jüngsten Vergangenheit, etwas nicht in Ordnung war. Da werden verborgene Dinge offenbart. Vielleicht wird einer auch ermuntert, angespornt. Da gibt es ganz konkrete Weisungen für meinen Wandel, wie ich mich verhalten soll, welche Entscheidungen ich treffen muss in bestimmten Lebensfragen. Das ist natürlich eine heilige Atmosphäre. Man wagt es gar nicht, in eine solche Versammlung hineinzukommen, wenn Mann und Frau sich gerade vorher gezankt hatten. Oder wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist im Leben. Man hat das vorher bereinigt. Denn sonst könnte es ja in der Gemeinde offenbar werden. Von daher sieht das so unheimlich positiv aus. Die Sünden werden dann auch bekannt. Man kommt zum Kreuz, nimmt das Blut Jesu in Anspruch, dankt ihm für die Vergebung und nimmt sich in seinem Wandel in Acht. Das klingt alles so richtig. Aber ich habe erlebt, in welche Hörigkeit die Menschen durch diesen Dienst den Propheten gegenüber kommen. Der Prophet schiebt sich zwischen Mensch und Jesus. Man bekommt immer weniger direkten Kontakt mit dem Herrn, sondern es muss alles über den Propheten gehen. Wir werden darüber gleich noch mehr hören. Da kommt man in eine wirklich innere Unfreiheit hinein. Und dann geht es noch weiter, werden ja nicht nur Tatsünden aufgedeckt, denn so grobe Sünden tun Christen ja nachher nicht mehr. Dann werden immer mehr die Wesenssünden aufgedeckt, Gedankensünden werden aufgedeckt. Die Folge davon, man kreist immer mehr um sich selber. Man beschäftigt sich immer mehr mit sich selber. Immer hat man so die Hand am Puls, ob man noch richtig in der Stimmung ist, ob man noch heilig genug ist und dergleichen. Man kommt in eine solche innere Knechtschaft dadurch hinein, dass man wirklich unfrei wird. Man hat dadurch also keinen Zugang mehr zu der vollbrachten Erlösung, obwohl man gerade in solchen Kreisen viel von der Erlösung redet. Nun gibt es leider auch Christen, die bewusst und willentlich in Sünden leben und dadurch in einem bedingten Maße ein Hindernis für die ganze Gemeinde sind. Die Geschichte der Gemeinde Jesu zeigt genügend Beispiele, dass Gott wohl in der Lage ist, solche Menschen offenbar werden zu lassen, sie, wenn es sein muss, auch auszuschalten und ihren schlechten Einfluss aufzuheben. Ich habe das selber erlebt und überall merkt man, Gott kann verborgene Sünden der Menschen irgendwie ans Licht bringen. Er kann das. Dabei wollen wir nicht übersehen, dass die größte Gefahr für eine Gemeinde nicht verborgene Sünden einzelner sind. Größer ist die Gefahr falscher Lehre, falscher Geister. Und diese falsche Lehre kann man nur von der Bibel her erkennen. Das Wort Gottes ist der Spiegel, der jeden, der hineinsieht, seinen Zustand zeigt. Auch hier ist es der Heilige Geist, der durch das Wort den Menschen erbaut, ermahnt oder tröstet. Viele Christen haben den Wunsch zu wissen, wie Gott über sie denkt. Ich denke, das geht euch auch so. Manchmal denkt man, wie sieht mich Gott wohl an? Was hält er von mir? Wie denkt er von mir? Durch die Gemeinschaft mit Jesu im Gebet, das Lesen und Hören des Wortes Gottes und ein Wandeln mit Gott bleiben wir in dem Wohlgefallen Gottes und bringen Frucht, wenn sie auch nicht immer sofort sichtbar ist. Das aber erscheint vielen Christen zu mühevoll. Und darum ist man offen für alle die persönlichen Botschaften und Gesichter, die es in der charismatischen Bewegung gibt, in denen einem gesagt oder gezeigt wird, wie es um einen steht. Das habe ich oft genug erlebt. Gerade in diesen persönlichen Botschaften spricht Gott zu einem. Gott in Anführungsstriche, er ist ein anderer Gott. Und dann wird der Mensch getröstet, getadelt, irgendwie. Dem menschlichen Fleisch kommt das ja entgegen. Und man möchte das auch gerne. Der Herr Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Dazu bedarf es einer inneren Stille und der Bereitschaft, ihm zu folgen, wohin er auch immer führt. Der Herr redet ja tatsächlich durch seinen Geist zu uns auf mancherlei Weise, durch sein Wort, durch das Gewissen, durch Menschen, Verhältnisse, innere Impulse, durch Gedanken. Dieses alles aber genügt nicht, oder man achtet nicht darauf. Und nun mit einem Mal redet der Herr direkt durch den Mund eines anderen oder man hört selber eine Stimme. Das ist beeindruckend. Ich könnte Ihnen auch hier wieder manche Beispiele angeben, aber die Zeit fließt davon. Der Herr Jesus hat selber gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Oder wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Erwähnte ja schon am Anfang, wenn dann aber einer eine Jesus-Vision hat, das ist ergreifend. Manchmal gibt es in der Versammlung wirklich gute Predigten. Auch in Pfingstkreisen. Dort, wo das Wort Gottes gepredigt wird, da wird das Wort Gottes wunderbar gepredigt. Und sie haben wirklich Verkündiger, die es in sich haben, die es wirklich gut sagen können. Und dann erlebt man häufig, hinterher wartet man schon auf den Gabendienst. Gerade in einer lebendigen Gemeinde, lebendig wieder in Anführungsstrichen, in einer lebendigen Gemeinde, in der also ein reicher Gabendienst vorhanden ist, gehört die Botschaft und der Gabendienst nach der Predigt einfach dazu. Eine Versammlung ohne Gabendienst, eine Predigt, hinter der nicht ein Gabendienst kommt, ist irgendwie nicht in Ordnung. Der Heilige Geist soll durch den Gabendienst die Predigt illustrieren, bestätigen, eventuell auch korrigieren. Aber dann erlebt man, die erste Botschaft, so habe ich oft erfahren, ist noch in Übereinstimmung mit der Bibel, mit der Predigt. Oft sagt die Botschaft oder die Vision das aus, was in der Predigt gesagt worden ist. Und man kann sich fragen, warum denn überhaupt noch, wenn das doch schon gesagt worden ist. Die zweite Botschaft, meistens, geht schon ein klein wenig an der Predigt vorbei. Und die Gemeinde folgt in ihrem Gebet immer der Führung durch den Gabendienst. Und so entfernen sich die Botschaften immer mehr von dem gesprochenen Wort. So, dass man am Ende des Gottesdienstes nicht mehr aufgrund des Wortes betet, nicht mehr von dem Wort erfasst ist, sondern nur noch von dem Gabendienst, von den Gesichtern, von den Ansprüchen, von den Anreden. Und so ist der Teufel dabei und nimmt laufend das Wort aus den Herzen der Menschen hinweg und verändert es und lenkt unseren Sinn auf etwas anderes hin. Diese Botschaften sind oft etwas ganz Allgemeines oder Dehnbares, dass es völlig bedeutungslos ist und entspricht der Erkenntnis der Versammlung, auch wenn sie manchmal sachlich und biblisch unrichtig ist. Das habe ich oft erlebt, oder meistens. Ich wüsste kaum einen Fall, wo es nicht der Fall war, dass die Botschaften, Visionen, Gaben immer entsprechend der Erkenntnis des Gabenträgers oder der ganzen Versammlung ist. Und von daher gibt es natürlich auch, dass solche Gaben einfach sachlich und biblisch unrichtig sind, weil die Erkenntnis dieser Versammlung falsch ist. Andere Aussagen, die etwas Besonderes aussagen, führen fein oder grob am Wort vorbei. Und was sachlich mit dem Worte übereinstimmt, ist ja überflüssig, weil das Wort es schon sagt. Und um das, was in der Bibel steht, und zu sagen, gebraucht Gott keine sogenannten außergewöhnlichen und außerordentlichen Geistesgaben, sondern der Heilige Geist erleuchtet unseren Geist, das Wort zu verstehen. Wenn schon die Zuhörer in einen solchen Nebel geraten, worin müssen dann die Gabenträger sein? Aber es geht noch weiter. Man möchte ja als Einzelner oder als Gemeinde wissen, was des Herrn Wille ist. Das beten wir oft. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Den Willen des Herrn zu erkennen, beschreibt die Bibel nicht als eine immer schnelle und einfache Sache. Für viele Entscheidungen gibt die Bibel schon klare Anweisungen. Wenn ein junges Mädchen verliebt ist in einen jungen Mann und der junge Mann ist nicht gläubig, dann braucht man gar nicht fragen, Herr Jesus, darf ich die heiraten? Dann sagt die Bibel, ziehe nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. So gibt es viele Fragen, die die Bibel beantwortet, wenn wir ihr nur gehorsam sind und gehorchen wollen. Für andere Situationen wiederum bedarf es nicht nur des Bittens und Wartens, sondern des ganzen Einsatzes aller Kräfte und Fähigkeiten, aller Treue, Hingabe und Gehorsam im ganzen Wandel. Wir haben einige Bibelstellen, ich will sie nur einmal nennen. Epheser 5, 16-17, da betet Paulus Gott möchte die Gläubigen erleuchten, den Willen Gottes zu erkennen. Kolosser 1, 9 bis 10, besonders auch Römer 12, 1 bis 2. Da schreibt Paulus, so ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, dass er sei lebendig, heilig, Gott wohlgefällig. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, der gute, wohlgefällige, vollkommene. Seht ihr, so einfach ist es oft gar nicht, den Willen Gottes zu erkennen. Dazu bedarf es schon einer Stille, eines Wartens vor Gott, einer Hingabe an den Herrn. Auch dieses ist manchem Christen zu mühevoll. Durch den Gabendienst, immer in Anführungsstrichen, weil es eben ein falscher Gabendienst ist, aber wird es einem ja so leicht gemacht. Man fragt den Herrn durch den Propheten oder Prophetin und Kraft seiner eigenen Gabe, wenn man eine hat. Und schon kommt die Antwort. Und wieder geht es, wie oben beschrieben, der Prophet oder die Gabe, das heißt der Teufel, schiebt sich zwischen Gott und den Menschen. Dieser wird unselbstständig und passiv. Und gerade auch diese Passivität ist ein Merkmal aller, die im Gabendienst gefangen sind. Das ist so eigenartig. In allem, was in Verbindung mit dem Gabendienst steht, sind sie sehr aktiv. Aber ohne Bestätigung oder Weisung durch den Gabendienst wagen sie nichts mehr zu tun. Das ist wirklich manchmal verblüffend, welche Antworten es dort gibt. Ich denke an ein junges Mädchen, das hatte, ich glaube, die Mädchenfachschule oder Frauenfachschule besucht und suchte nun eine Arbeitsstelle und bekam keine Arbeit. Und dann betete es in der Gemeinde, Herr Jesus, zeig mir doch den Platz, wohin ich kommen soll. Gib mir eine Arbeitsstelle. Und dann war eine Frau da, die hatte eine Vision. Und sieht dieses Mädchen in einer Schulklasse vor einer Tafel stehen und dort malen. Und das heißt also, sie sollte sich um eine Stelle bemühen als Mallehrerin. Und kam an. Ich habe viele solcher Beispiele, wo ganz klar vorher gesagt oder gezeigt wurde, was einer tun sollte und wie der Weg geht. Und das klappt auch. Wenn das natürlich der Fall ist, dann merken wir, das ist schön. Warum soll ich mich denn noch abmühen und bitten, Herr, zeige mir den Weg? Ich gehe zum Propheten und der sagt mir. Und dadurch kommt man in eine solche Abhängigkeit zu den Propheten. Man wagt nicht mehr zu heiraten, ohne den Herrn gefragt zu haben, seine Arbeitsstelle zu wechseln, seine Wohnung zu wechseln. Man macht überhaupt gar nichts mehr zu tun. Man muss vorher den Herrn gefragt haben, das heißt den Propheten gefragt haben. Und so steht der Prophet, die Gabe, Satan, zwischen Jesus und den Menschen. Wir sollen reif werden. Wir sollen vor Gott bleiben. Er will mir, er will jedem seiner Kinder den Weg zeigen, wenn das auch nicht gleich so schnell geht. Das Gefährliche dabei ist, wenn solche Gaben oft geklappt haben, dann ist die ganze Gemeinde und die Betreffenden so sicher, der hat die richtige Gabe, die hat die richtige Gabe. Und dann passiert es. Dann kommen so schreckliche Ausschreitungen, so schreckliche falsche Führungen, dass man erschüttert ist. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der bekam in einer Versammlung den Auftrag, eine Frau zu heiraten, die über 30 Jahre älter war als er. Und weil es der Herr gesagt hatte, tat er das auch. Die Ehe war todunglücklich. Beide waren Christen. Sie trennten sich also nicht, lebten nebeneinander her ein Leben, das wirklich traurig war. Und das Allererschütterndste ist, sie gingen dann weg von der Gemeinde, sie erkannten, das ist falsch, und gingen in eine andere Pfingstgemeinde. Oft sind solche Weisungen bedeutungslos und ohne Folgen. Manchmal treffen sie auch ein. Und zwar gilt das nicht nur für den geistlichen Dienst, sondern auch für das natürliche Leben. Ich habe schon gerade etwas gesagt. Es ist so, wie wenn man zu einem Wahrsager oder zu einem Kartenleger oder dergleichen geht. Man findet sogar Bibelstellen, die einem scheinbar dazu berechtigen. Aber es ist derselbe Geist, derselbe Wahrsagegeist und Hellsehergeist, der antwortet, wie auch im Okkultismus. Besonders tragisch ist es dann, wenn man dann so tragisch geleitet wird. Ich könnte Ihnen da Dinge erzählen, die so grausig sind, wie wirklich Menschen, die füreinander bestimmt waren, die sich liebten, auseinandergerissen wurden, weil die Gabenträgerin gerne den haben wollte. Darum durfte die andere Frau ihn nicht bekommen. Ich habe erlebt, wie Menschen in Ämter, geistliche Ämter hineingebotschaftet wurden, die gar nicht für sie bestimmt waren. Die gaben dann oft eine sehr komische Figur ab. Andere bekamen eine Botschaft, sie sollten einmal etwas Großes werden im Reiche Gottes, haben eine gewaltige Berufung bekommen und warten nun schon Jahrzehnte auf die Erfüllung dieser Berufung und vertun ihr Leben praktisch und jagen einem Phantom nach. In der Bibel finden wir auch Prophezeiungen für das Leben einzelner Menschen, entweder vor oder bei der Geburt oder zu einem Zeitpunkt während des Lebens. Wir denken an Salomo, Josia, Jerobiam, Johannes der Täufer, Paulus und andere. Auch Berufungen zu einem besonderen Dienst werden uns berichtet. Sie erfolgten entweder durch Gott selbst oder durch Prophetenmund. Und daraufhin basieren nun auch die Pfingster, indem sie einfach Leute in einen Dienst hineinbotschaften, der eben nicht von Gott ist. Das beste Beispiel finden wir auch vielleicht bei den Neuapostolischen, auch in der sogenannten apostolischen Bewegung, die aus Norwegen kommt. Und irgendwie möchten wir alle einmal eine vollkommene Gemeindeordnung haben. Wir möchten wirklich Theokratie haben, dass Gott alleine herrscht. Das wäre schön. Wenn wir sagen, so, lieber Gott, wer soll Prediger werden, wer soll Ältester werden, wer soll Kassierer werden und die Einzelnen werden bestimmt. Dann brauchen wir keine Wahl, dann brauchen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, dann wäre alles in Ordnung. Und weil das Sehnen nach Vollkommenheit in den Menschen drin ist, praktiziert man das. Manchmal klappt das, und oft geht es so schrecklich daneben. Alles bisher Gesagte fällt unter den Begriff Prophetie oder Weissagung. Es gibt aber noch ein Gebiet, in dem die Weissagung manchmal hineinspielt, nämlich die Erkenntnis. Ich sprach gestern schon davon, dass einfach, wenn wir nicht wissen, wie soll man diese Stelle erklären, man den Herrn fragt, und durch Botschaften, durch Visionen wird gezeigt, so wird die Stelle verstanden, so ist sie auszulegen und das hat dann göttliche Autorität. Dadurch entstehen ganz bestimmte falsche Linien. Und wir leben heute in einer Zeit, in der sie wie Pilze aus der Erde brechen. Manche sogenannte Orden, Kommunitäten entstehen durch Geistesgaben. Dass irgendein Mann oder irgendeine Frau eine Vision hat, eine Botschaft bekommt, eine Eingebung hat, aufgrund deren dann diese Orden gegründet werden. Nun müssen wir einmal die Frage stellen, wie äußern sich die Gaben, von denen ich rede? Erst einmal durch Stimmen. Bestimmte, laute, lockende, werbende, fordernde, drohende Stimmen. Mal von rechts her, mal von links her. Die Stimmen können warnen vor Sünde oder vor allgemeinen Gefahren, zum Guten leiten, trösten. Sie können Bibel- oder Liederverse sagen, allgemeine Ereignisse voraussagen, können auch lügen und wirres Zeug reden. Viele Patienten in unseren Heilanstalten hören Stimmen. Das muss durchaus nicht immer Besessenheit sein. Es kann auch regelrechte Schizophrenie sein, die das hervorruft. Aber ich denke an eine junge Frau, eine gläubige Schwester in einer gläubigen Gemeinde. Die war auch so krank in der Anstalt. Und die sagte mir, Wenn ich ein Buch oder irgendetwas Schriftliches in die Hand bekomme und ehe meine Augen das Schriftbild erfasst haben, wird mir schon vorgelesen, was da steht. Wir merken, das ist schon nicht mehr krankhaft, das ist schon Eingebung. Sie können auch zur Sünde verführen, zum Bösen anspornen, anklagen, fluchen, lästern. Manche Menschen hören zwei Stimmen, eine gute und eine böse, und wissen nicht, dass es dieselbe Quelle ist. Ich habe Menschen kennengelernt, die werden auf der einen Seite getröstet, gestärkt, zum Glauben ermuntert. Auf der anderen Seite haben sie entsetzliche Anfechtungen, Zweifel, Depressionen. Und sie können nicht gesund werden, weil sie sich an das scheinbar Gute klammern und nicht erkennen, dass es ein Geist ist, der beides eingibt. In unserer deutschen Literatur- und Sagenwelt, da gibt es ja auch die verschiedensten Geister. Da gibt es Kobolde, da gibt es Feen, da gibt es gut und böse Geister in den Sagen aller Menschen, aller Welt. So habe ich auch manches erlebt, wie manche Geister einen Menschen leiten nach dem Motto, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ich habe echt erlebt, wie Menschen im Begriff waren, eine Sünde zu tun, mit einmal eine feine Stimme hörten, tu es nicht, das ist Sünde. Man kann natürlich annehmen, das ist doch Gott, der einen vor der Sünde bewahrt. Aber was bei diesen Stimmen immer festzustellen ist, diese edlen Geister führen am Kreuz vorbei. Und durch diesen ganzen Führungen wird man in die Irre geleitet. Es ist tragisch, wie man das alles so erlebt, wie Menschen mit einmal, wenn sie aufstehen, einen Bibelvers hören. Ganze Liedverse, ich denke an eine Frau, die hörte mit einmal einen Liedvers. Sie kannte ihn gar nicht. Sie nahm alle ihre Liederbücher und blätterte von vorn bis hinten durch, bis sie in irgendeinem Lied diesen Liedvers stand. Und das waren Verse, die trösteten und ermunterten. Und dann war sie gar nicht so glücklich, wie ich das immer so dachte. Sondern dann kamen gleich hinterher die anderen Stimmen, die Depressionen und die Zweifel. Und ich habe ihr gesagt, sie werden nicht frei von all dem Bösen, wenn sie nicht erkennen, dass auch das Gute, anscheinend Gute, das scheinbar Gute für mehr falsch ist. Sie konnte das nicht mehr lassen. Zum anderen gibt es Gesichte und Visionen. Sehr oft hängen Stimmen und Visionen zusammen. Es gibt auch unechte Visionen. Alle Visionen sind unecht insofern, dass sie nicht vom Heiligen Geist kommen. Aber unechte Visionen, meine ich so, diese entstammen der eigenen Fantasie. Es gibt ja Menschen, die nennt man Eidetiker. Die haben eine solche Fantasie, dass sie sich ganz klar etwas vorstellen können, als sehen sie es plastisch vor Augen. Es gibt auch Künstler, ich habe mit solchen gesprochen, die sahen mit einem Mal. Denk an eine Schneiderin, die sagt, mit einmal sehe ich ein Kleid vor mir. Und nach dem Muster, das ich sehe, schneidere ich das Kleid. Ich habe mit einem Bildhauer gesprochen, der sagte mir, mit einmal sehe ich eine Statue vor mir. Und nach dem Vorbild modelliere ich nun und arbeite ich. Das muss nicht dämonisch sein. Ich kenne die Quellen nicht, wo das Eidetische herkommt. Aber das bezeichne ich mit unechte Vision. Eine echte Vision kommt plötzlich und macht den Visionär zu einem unbeteiligten Zuschauer, der natürlich von dem Geschauten innerlich erfasst wird. Eine Vision kann bestehen aus A, einem Bilde, zu dem oft etwas gesagt wird, B, aus einer laufenden Handlung unterschiedlicher Länge, vergleichbar einem Stumm- oder Tonfilm. In der Regel folgt dieser Schau noch eine Auslegung. Da gibt es dann auch die Jesusgestalten. Ich erinnere mich, da war in unserer Gemeinde ein Mann, der sagte, ich sehe den Heiland. Und mit ihm Petrus, Jakobus und Andreas. Oder irgendwelche andere Apostel. Und dann fragten wir ihn einmal, sag mal, woher weißt du denn überhaupt, welche Apostel das sind? Ja, sagt er am Anfang, dann war im Halbkreis über jeden dieser Menschen der Name geschrieben. So lange, bis ich sie kenne, nun stehen die Namen nicht mehr drüber, nun weiß ich, dass es der Bartholomäus ist oder irgendeiner von den anderen. So gibt es also Visionen, die plötzlich auftreten, die, an die man vorher nicht gedacht hatte. Und dann entsteht etwas, wirklich wie in einem Film sieht man das. Und nach einem solchen Film, nach einer solchen Vision, kommt dann oft auch noch eine Botschaft. Drittens, Weissagungen und Prophetien. Das fällt alles unter dem Begriff Prophetien. Aber nun kommt diese direkte. Auch hier ist zu unterscheiden zwischen echter und unechter Weissagung. Versteht, ist alles unecht. Insofern, dass es nicht vom Heiligen Geist kommt. Die Unechte entspringt der eigenen Vernunft und wird meistens durch eine Gefühlswallung, durch einen Impuls der Seele ausgelöst, seltener durch den Willen. Das ist dann schon bewusste Täuschung. Die habe ich kaum kennengelernt. Aber auch solche Menschen, die durch die Seele oder durch den Willen zum Weissagen angeregt werden, geraten bald unter einen Zwang, so dass sie reden müssen und dadurch selbst glauben, es sei eine echte Inspiration. Ich erinnere mich an ein junges Mädchen, ein Fräulein, die bekam epileptische Anfälle. Wie sie mir sagte, manchmal bis 20 am Tag. Und eines Tages, da sollte sie zur Arbeit gehen, in der Heilanstalt, und hatte keine Lust. Und warf sich auf die Erde und markierte einen Anfall. Sie wurde hineingetragen und brauchte nicht zur Arbeit zu gehen. Und das gefiel ihr, das hatte sie zwei, dreimal gemacht. Und mit einem Mal kam der Drang über sie und der Zwang, dann musste sie markieren. Wenn Menschen es wagen, zu sagen, so spricht der Herr, wenn sie Botschaften abgeben in göttlicher Autorität, und es ist nicht der Herr, der durch sie redet, meint ihr, das lässt sich der Herr gefallen? Die kommen dann unter diesen Zwang, dann müssen sie weissagen. Ich habe Menschen kennengelernt, die aus ihrer Seele geweissagt haben und doch unter dem Drang gesprochen haben, sodass das letztlich auch wieder dämonisch war. Weissagung ist Inspiration, Eingebung. Wille und Vernunft sind dabei nicht völlig ausgeschaltet, greifen in seltenen Fällen sogar in den Verlauf der Inspiration ein, sie ändernd oder abbrechend. In der Regel aber sind diese Visionäre nur Beobachter. Das Wesen und der Wert der Weissagung besteht darin, dass der Herr Jesus, Gott der Vater oder der Heilige Geist in der Ich-Form aus dem Menschen redet und daher Absolutheitsanspruch erhebt. Weil es aber doch längst auch den meisten Pfingstpredigern und vielen Pfingstgläubigen offenbar geworden ist, wie viel Falsches selbst nach ihrem Erkennen in dieser Ich-Form geredet wird, spricht man offiziell von dem Prüfen dieser Aussagen und weicht damit praktisch die Autorität jeder Ich Jesus oder Ich Vater oder Ich Heiliger Geist Rede auf. In der Praxis aber nimmt man fast alles an, ohne zu prüfen, und kommt damit immer mehr in einen Lügennebel, der einen immer mehr auch den letzten Rest des Unterscheidungsvermögens verdunkelt. Man sagt in der Pfingstbewegung, man darf die Gaben nicht überbewerten. Man muss alles anhand der Bibel prüfen und darf die Rede eines Propheten nicht über das geschriebene Gotteswort stellen. Sie sagen aber, so spricht der Herr, so spricht der Geist, ich, Jesus, sage euch und so weiter. Wie wird der Name des Herrn durch die gelästert und missbraucht,
die sich seine Knechte und Mägde nennen. Welch ein frevelhaftes Spiel treiben sie mit dem Wort Gottes. Denn wenn der Herr spricht, dann meint das doch Wort Gottes. Weil aber nun jeder Prophet, in Anführungsstriche, weiß, dass seine Aussagen auch falsch sein können, falsch in Anführungsstriche, darum, weil sie in Wirklichkeit immer falsch sind. Weil er also weiß, dass seine Aussagen auch einmal falsch sein können und geprüft werden, wird nun seine Vernunft sehr aktiviert. Darum halten sich die Weissagungen, Botschaften, Auslegungen von Zungen und Gesichten bei intelligenten und sonst einigermaßen geistlichen Gabenträgern auch meistens in den Grenzen der allgemein anerkannten Erkenntnis. In der Anfangszeit der Pfingstbewegung sprachen die Gabenträger meist aus, was ihnen eingegeben wurde, ohne es durch die Kontrolle der Vernunft gehen zu lassen. Da sind oft dumme, falsche, ja oft böse Aussagen gemacht worden. Hin und her passiert das auch noch heute bei jungen Christen, die Gaben erhalten und noch nicht so theologisch geschult sind. Das habe ich alles praktisch erfahren. Oh, welch eine Tiefe der Verblendung. Man gibt sich, als rede Gott unmittelbar durch einen, entwertet aber dieses Gotteswort wieder, indem man es offiziell selber in Frage stellt und der Prüfung durch unvollkommene Menschen anheimstellt. Aber beleidigt ist und sich erbittert wehrt, wenn es wirklich in Frage gestellt wird. Ich lese das vor, konzentriert, was dahinter steht, das ist unvorstellbar. Ich kann einfach nicht glauben, dass der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, diese Menschen nie in ihren Herzen und Gewissen dieser widersinnigen, ja frevelhaften Handlungsweise überführt hat. Und wo sie offensichtlich von Falschem überführt werden, verstecken sie sich hinter der vermeintlichen, biblisch begründeten Möglichkeit, etwas Falsches als Ausspruch Gottes sagen zu dürfen, und wälzen die Last der Verantwortung zuerst auf den Heiligen Geist, der ja unvollkommene, stückweise Gaben gibt, und dann auf die Gemeinde, die ja zu prüfen hat. In der Bibel steht, Propheten reden zwei oder drei, und die anderen sollen prüfen. Das verstehen sie nun, weil ja ein Prophet auch mal was Falsches sagen kann, sollen die anderen Propheten prüfen. Wir finden in der ganzen Bibel nicht eine Stelle, wo ein Prophet echt unfalsch war, wo ein Prophet einmal was Echtes, einmal was Falsches geredet hat. Entweder er war falsch, dann war er immer falsch, oder er war echt und dann war er immer echt. Es geht nicht darum, den Propheten zu prüfen, wie viel von seiner Rede echt oder unecht ist, sondern den Propheten zu prüfen. Wir werden, wir haben nicht mehr die Zeit, als weiter auszuführen. Es gab ja damals schon falsche Propheten, die durch die Gemeinden reizten und die Gemeinden verwirrten durch falsche Lehren, die sie dann wieder durch falsche Offenbarungen beglaubigten. Und weil die jungen Gemeinden ja oft nur eine Woche kurze Zeit von den Aposteln unterwiesen wurden, standen sie ganz alleine da. Darum war damals in den ersten Gemeinden der prophetische Dienst wichtig. Und so geschah es, dass in den jungen Gemeinden, die ja noch gar keine Bibel hatten, noch keine schriftliche Unterweisung, Propheten durch den Heiligen Geist Heilstatsachen Gottes offenbarten. Und wenn dann ein Wanderprediger kam, der sich ausgab als Apostel, als Prophet und nun eine falsche Lehre verkündigte, dann stand der echte Prophet auf in der Gemeinde, der dann auch die Gabe der Geisterunterscheidung hatte und sagt, das ist falsch, was der sagt. Dann antwortete der falsche Prophet, das ist richtig, was ich sage. Denn was ich sage, bestätigt auch der Petrus oder der Paulus. Wir finden ja in der Bibel, dass das so ist, dass Leute kamen und auf Briefe des Paulus beriefen, dass es Leute beriefen auf Visionen, auf den Geist
so weiter mehr. Und so entstand in den Gemeinden eine große Verwirrung. Der echte Prophet der Gemeinde und der falsche Prophet, der als Wanderprediger hineinkam. Wir finden in der Bibel einige Gemeinden, die diesen falschen Propheten erlegen waren, wie Galater, Korinther. Andere Gemeinden wehrten sich dagegen. Und andere Gemeinden, die schrieben in ihrer Not an Paulus oder vielleicht an andere Apostel und fragten, wie verhält er sich hiermit? Und so konnten dann die Apostel eingreifen und durch ihre Briefe klare Weisung erteilen. Darum hört nun dieser Dienst auf. Gott sah, in welch ein Dilemma seine Gemeinde hineinkommen würde, wenn immer dieser Apostel- und Prophetenkrieg in den Gemeinden wäre. Man wüsste nicht, welcher Prophet ist denn nun echt? Der aus der Gemeinde oder der, der sich beruft auf andere Apostel und nun hier seine Gaben kundtat? Darum gab Gott durch seinen Geist den Aposteln ein, die Briefe zu schreiben. Und wenn nun in der Gemeinde in Thessalonik wieder die Frage aufbrach, ist der Herr schon erschienen? Ist der Tag des Herrn schon da? Dann konnte man den Brief des Paulus nehmen und sagen, nein, hier schreibt der Paulus, er ist noch nicht da. Oder wenn die Frage der Beschneidung aufbrach oder andere Lehrfragen aufbrachen und dieser Prophetenkrieg da stattfand, dann sagte man, hier hat Petrus, jetzt Johannes, jetzt Paulus das geschrieben. Da war eine klare Grundlage. Darum hat ja der prophetische Dienst in dieser Art keine Bedeutung mehr. Wir brauchen keine Propheten mehr, um uns zu sagen, was in der Zukunft liegt. Das sagt uns die Bibel. Wir brauchen keine Propheten mehr, die uns die Sünden aufdecken. Das tut der Heilige Geist anhand der Bibel. Ich denke gerade an die Erweckungsbewegung in Indonesien. Ich werde Samstag noch hier darüber sprechen. Da las ich in einem Buch, dass Octavianus gesagt hatte, es gibt dort auch Feuerteams. Das heißt, wenn ein solches Team in eine Stadt, in ein Dorf kommt und predigt die Sünden und geißelt diese Sünden, dann sehen die Menschen, die diese Sünden begangen haben, wie Feuer vom Himmel kommt. Auf die Feld. Die Menschen brennen, schreien vor Schmerz, wälzen sich auf der Erde vor Schmerz. So lange, bis sie diese Sünden bekannt haben, dann hört das auf. Bitte. Ist das biblisch? Wird sowas der Heilige Geist tun? Welch ungeheure Kräfte sind da am Werk. Wir brauchen keine Offenbarungen mehr, um uns die Sünden zu zeigen. Wir brauchen auch keine Offenbarungen mehr, um uns zu sagen, was wir tun müssen. Wir sind Schafe Jesu Christi. Er will uns leiten durch seinen Geist und seinen Augen. Wir müssen nur bei ihm bleiben. Wir brauchen keine Gaben mehr, die uns Jesus sagen und schildern und beschreiben. Ich weiß, er wohnt in mir, er ist in unserer Mitte, er geht mit mir, wir dürfen mit ihm reden, wir haben mit ihm Gemeinschaft. Darum müssen wir alle diese Geister ablehnen, als nicht von Gott. Es ist ein anderer Geist, es ist ein anderer Jesus, der sich in diesen Versammlungen kundtut. Darum das Thema über den heutigen Abend, ein anderer Jesus. Und den wollen wir erkennen. Wir möchten aber das Positive und dem wahren Heiland zuwenden, dem Retter unserer Seele. Er, der um uns lockt, der Weg in seiner Nachfolge ist kein Spaziergang. Der Weg in seiner Nachfolge ist nicht immer nur Jubel und Halleluja rufen. Der Weg in seiner Nachfolge erfordert Kampf, erfordert ganze Hingabe, erfordert eventuell auch Leid. Sind wir bereit, aus Liebe zu ihm den Weg zu gehen, stille zu sein, zu warten auf den Augenblick, wo er uns Beweisung sieht, wo er unser Leben in seine Hand nimmt, wo er Türen öffnet, wo er Wege bahnt. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er der gute Hirte uns auf rechter Straße führt, um seines Namens willen. Und darum dürfen wir ganz getrost sein und wissen, der Herr Jesus ist treu. Er ist stärker. Er wird uns bewahren vor dem Falschen. Und wo wir irgendwie in Kontakt gekommen sind mit dem Falschen, dürfen wir uns davon lösen. Ganz entschieden. Und davon abwenden. Es sind Geister. Es ist nicht nur eine Idee.
Es sind Geister, die hier wirksam sind. Und darum ist das so ernst. Amen. Wir wollen beten. Bitte, lass uns aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist, ein Licht auf unserem Wege. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns hineinführt in dein Wort. Es uns erleuchtet und verklärt, dass wir deinen Willen erkennen, dass wir in deinem Worte dich sehen mit den Augen des Herzens, wie lieb du bist, wie rein, wie sanftmütig, wie gerecht, wie heilig. O Herr, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, wo deine Kinder sich versammeln. Vergib, wenn wir es oft vergessen, wenn wir oft so tun, als wärest du nicht da. Aber wir danken dir, du bist bei uns. Und in diesem Sinne möchten wir dich bitten, dass wir alle Zeit in diesem Bewusstsein leben, deiner Gegenwart, alle Zeit vor deinen Augen unseren Lebensweg gehen und unsere Lebensführungen handeln, dass wir vor dir ordentlich sind. Und ich weiß, du gehst uns voran, du weißt den Weg, du kannst uns wohl bewahren vor allem Falschen, dass wir einmal bei dir sind und dich sehen dürfen, wie du bist. Amen. Zum Schlussgebet bitte ich, dass wir aufstehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre und regiere unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen. Morgen Abend das Thema Zungenreden heute im Lichte von Bibel und Praxis. Gott befohlen und auf Wiedersehen.